Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz, hallo. Wir gucken gleich auf den Untersuchungsausschuss im Fall Wirecard. Der hat sich heute konstituiert. Im Bundestag wird gerade über den Vorschlag der Koalition zur Reform des Wahlrechts abgestimmt. Und der Literaturnobelpreis, der geht an die Lyrikerin Louise Glick. Auch das ist gleich ein Thema bei uns. Im Hintergrund um 18.40 Uhr geht es um den Konflikt zwischen den USA und China. Starten wollen wir aber mit der Corona-Lage. Es wird ja langsam kalt draußen, also Bier trinken mit Freunden im Park ist erstmal vorbei. Und viele hatten es schon befürchtet und vorausgesagt, dass wenn der Herbst kommt und sich alles wieder in Innenräume verlagert, dann werden auch die Corona-Infektionszahlen wieder steigen. Das tun sie jetzt ziemlich sprunghaft. Heute gab es über 4000 gemeldete Neuinfektionen. Und wie sich das Robert-Koch-Institut und Regierungsmitglieder dazu geäußert haben, fasst Volker Fintermer zusammen.
Vom Alarmismus des Frühjahrs ist nicht mehr viel geblieben, trotz der erneut besorgniserregenden Zahlen. Von einem Fels in der Brandung im europäischen Vergleich sprach Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Blick auf die zurückliegenden Monate. Aber mit der neuen Infektionsdynamik in Deutschland und da besonders in einigen Städten steigt erneut die Sorge, dass es erneut zu einem heftigen Anstieg der Infektionen kommen könnte. Von einem möglichen zweiten Lockdown aber will Jens Spahn nicht sprechen.
Weil das irgendwie suggeriert, wir wären irgendwie wieder in der Situation vom März, April. Da werden wir so nicht wieder hinkommen, weil wir mehr wissen und deswegen auch anders damit umgehen können. Und wir haben keine Ausbrüche beim Einkaufen. Wir haben keine Ausbrüche beim Friseur. Wir haben kaum Ausbrüche im öffentlichen Nahverkehr. Das heißt also, unter Einbezug der AHA-Regeln gelingt es gut und sehr wirksam, dort einen Regelbetrieb zu haben, aber eben unter diesen besonderen Pandemiebedingungen.
Das gelte gleichermaßen auch für Kindergärten und Schulen, betonte Spahn. Die steigenden Infektionszahlen der letzten Zeit seien fast allesamt auf private und öffentliche Feiern zurückzuführen. Und deshalb sei es richtig, da vor Ort konsequent vorzugehen, mit Sperrzeiten und Alkoholverboten, die etwa in München bereits eine Wirkung zeigen würden.
Und deswegen gezielt zu sagen, regional und in bestimmten Bereichen braucht es Beschränkungen, möglicherweise wieder, aber eben nicht das, was in der damaligen Situation mit dem damaligen Wissen richtig war, nochmal genauso.
Wobei sich der Gesundheitsminister da noch eine größere Einheitlichkeit bei den jeweiligen Regeln und auch bei deren Umsetzung in allen Bundesländern wünschte. Zum Beispiel auch regelmäßige Kontrollen in der Gastronomie. RKI-Präsident Lothar Wieler verwies noch einmal auf die Bedeutung der AHA-Regeln, die einen hohen Anteil an den insgesamt noch niedrigen Infektionszahlen haben. Diese sollten in den kommenden Monaten vor allem um den Faktor Lüften und die Nutzung der App erweitert werden.
Und bei kühlem Wetter versuchen Sie, die 3Gs zu vermeiden, die geschlossenen Räume, Gruppen und Gedränge, Gespräche in lebhafter Atmosphäre und engem Kontakt zueinander. Wenn wir uns alle an diese Regeln halten, können wir Infektionen verhindern. Und ich möchte Sie einfach bitten, diese Regeln zu beherzigen.
470 Intensivbetten sind derzeit in Deutschland mit Corona-Patienten belegt. 8.500 weitere Betten stehen noch zur Verfügung, betonte Andreas Gassen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und im Notfall könnten weitere 12.000 Betten mobilisiert werden. Aber diese Zahlen sollten keine falsche Sicherheit vorspiegeln, denn bei einer nach wie vor nicht ausgeschlossenen exponentiellen Entwicklung könnte das sehr schnell gehen. Derweil geht Forschungsministerin Anja Karliczek davon aus, dass Mitte nächsten Jahres weite Teile der Bevölkerung geimpft werden können, auch wenn bislang noch nicht klar ist, wie lange ein möglicher Impfschutz anhält. Mit IDT-Biologika aus Dessau wird nun ein drittes deutsches Unternehmen bei der Impfstoffforschung unterstützt.
Und ich freue mich ganz besonders. Wir haben gerade am letzten Samstag 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert, dass eben jetzt auch eine Firma aus Ostdeutschland unter den Unternehmen ist, die wir mit unterstützen dürfen,
betonte Karliczek. Derweil will Bundeskanzlerin Angela Merkel morgen mit den Oberbürgermeistern der 11 größten deutschen Städte beraten, was getan werden kann, um vor allem die schnelle Ausbreitung des Virus in großen Städten einzudämmen. Eine Situation wie im Frühjahr sollte sich nicht wiederholen, sagte Merkel auf einer Veranstaltung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks.
Volker Fintermer zur aktuellen Corona-Lage. Seit über 2 Jahren versucht der Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt zu klären, was da bei den Sicherheitsbehörden schiefgelaufen ist und ob der Attentäter Anis Amri vielleicht sogar hätte gestoppt werden können. Heute war ein prominenter Zeuge geladen, der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen. Alfred Schmidt berichtet.
Dunkelblauer Anzug, Brille mit Goldrand. Maaßen wirkte als ehemaliger Behördenleiter jedenfalls wie einer, der angesichts von 1.500 Gefährdern und potenziellen Extremisten in Deutschland im Jahr 2016 den Überblick behalten wollte. Ja, so räumte er ein, die Gefahreneinschätzung des Attentäters Anis Amri sei im Rückblick falsch gewesen. Aber die zwei Hauptvorwürfe der Abgeordneten konterte Maaßen klar. Er habe nicht gelogen, so Maaßen im Ausschuss, als es um den Einsatz von Kontaktpersonen ging. Sein Amt habe den späteren Attentäter also nicht besser im Auge behalten können, um den Anschlag womöglich zu verhindern. Und die Zuständigkeit habe damals bei der Polizei Berlin gelegen. Seine Behörde, das Bundesamt für Verfassungsschutz, das BFV, habe da nicht hineingrätschen können, wie er sagte. Somit bekräftigte Maaßen seine Darstellung, Amri sei ein Polizeifall gewesen. Nicht überzeugend findet das Martina Renner, Obfrau der Linken im Ausschuss in einer Sitzungspause.
Diese Trennung, die er hier aufzieht, dass Sie nicht zuständig seien, die ist meiner Meinung nach künstlich und die ist einzig und allein deswegen hier ins Feld geführt, damit man nicht tiefer schürft, was eben die eigene Rolle des BFV war.
Sie könne zahlreiche Fälle nennen, so die Abgeordnete, in denen Sicherheitsdienste parallel zur Polizei ermittelt hätten. Konstantin von Notz für die Grünen im Ausschuss ist ebenfalls enttäuscht.
Herr Maaßen hat auf die Sachbearbeitungsebene hingewiesen. Das ist wenig befriedigend. Ich finde, nach dem Anschlag hätte eine etwas differenziertere Kommunikation wirklich gut getan. So etwas wie einen reinen Polizeifall gibt es nicht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wirkt eben an diesen Fällen mit und das ist auch richtig so. Aber dann trägt man eben auch Verantwortung mit. Damit ist man nicht alleine schuld. Und diese Differenz, die würde ich mir eigentlich wünschen in der Aufarbeitung vom Breitscheidplatz.
Der Anschlag sei vermeidbar gewesen, räumte Maaßen vor dem Ausschuss ein. Das sei für ihn persönlich die besondere Tragik dabei. Und doch verteidigte er die Beschäftigten im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum von Bund und Ländern. Diese hätten trotz der hohen Zahl von Gefährdern professionell gearbeitet und sich ihre Entscheidungen nicht leicht gemacht. Maaßen selbst rechtfertigte im Vorgespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio die Art, wie sein Amt mit dem Fall Amri umging.
Ich hatte das Thema islamistischer Terrorismus als eine Top-Priorität in meiner Amtszeit gehabt. Ich war regelmäßig in Sitzungen mit den Sachbearbeitern, auch mit Sachbearbeitern, die den Fall Amri geführt haben, habe mich unterrichten lassen über deren Fälle, habe mir erklären lassen, wie die Bedrohungslage ist. Der Fall Amri hat keine Rolle gespielt, weil meine Mitarbeiter ihn als einen Polizeifall ansahen, der in den Händen der Polizei war und wir mit unseren Fällen, ja, wir waren mehr als ausgelastet in dieser Zeit.
Die nächsten Zeugen im Ausschuss werden Ex-Innenminister Thomas de Maizière und BKA-Chef Holger Münch sein. Die Abgeordneten erhoffen sich von ihnen mehr Licht im Dunkel der Ermittlungen. Der Abschlussbericht soll im kommenden Jahr vorliegen.
Verkehrsminister Andreas Scheuer steht wegen der Mautaffäre ordentlich unter Druck, als er vor ein paar Tagen im Untersuchungsausschuss ausgesagt hat. Da taten sich einige Widersprüche auf, beziehungsweise es steht jetzt Aussage gegen Aussage, also Scheuer gegen die Betreiberfirmen. Heute gab es dazu im Bundestag eine Aktuelle Stunde und Panayotis Gavrilis hat sich das angehört.
Der heute tagende Mautuntersuchungsausschuss hat eigens die Sitzung für die Aktuelle Stunde unterbrochen. Beantragt hatten sie die Grünen im Fokus die Erinnerungslücken des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer bei seiner nächtlichen Befragung in der 17-Stunden-Sitzung vergangene Woche.
Was wir letzte Woche im Untersuchungsausschuss erlebt haben, das sucht in der deutschen Politik seinesgleichen.
Der Grünen-Vize-Fraktionschef Oliver Krischer bezieht sich auf die Aussagen der drei Manager der einstigen Betreiberfirmen. Sie hatten ausgesagt, sie hätten Scheuer im November 2018 angeboten, mit den Mautverträgen zu warten, bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Scheuer hatte vergangene Woche ausgesagt, ein solches Angebot habe es nach seiner Erinnerung nicht gegeben. Für Oliver Krischer steht bereits fest, der Bundesverkehrsminister hat gegen Haushalts- und Vergaberecht verstoßen und
er hat wahrscheinlich sogar mehrfach das Parlament belogen. Und er hat infolge seiner persönlichen Entscheidungen dem Steuerzahler einen Schaden von mehreren hundert Millionen Euro verursacht. Und ich sage, Frau Merkel, Herr Söder, machen Sie Schluss damit. Entlassen Sie endlich diesen Minister.
Andreas Scheuer sitzt fast regungslos auf der Regierungsbank und hört zu. Eine Rede hält er selbst aber nicht. Es sind Parteikollegen wie der CSU-Abgeordnete Michael Frieser, der Scheuer in Schutz nimmt. Frieser zweifelt an der Glaubwürdigkeit der Manager, kritisiert das Verhalten der Opposition, sieht in dieser Aktuellen Stunde nichts als einen Zirkus, wie er sagt.
Keine Verstöße des Ministeriums gegen Vergaberecht, keine haushaltsrechtlichen Unregelmäßigkeiten, kein Fehlverhalten des Ministers.
Es gebe mehr als einen Grund, Scheuer nicht zu glauben, entgegnet Jörg Cézanne von der Linken und begründet es so.
Im Bundestag hatte er am 25.09., darüber war schon gesprochen worden, noch ausgeschlossen, dass über eine Verschiebung der Vertragsunterzeichnung gesprochen worden sei. Nun zieht er sich darauf zurück, dass dies natürlich nur nach seiner Erinnerung so gewesen sei.
Der FDP-Obmann im Mautuntersuchungsausschuss Christian Jung attackiert vor allem die CSU.
Sie brauchen jetzt hier nicht rumzuheulen, liebe CSU, sondern bleiben Sie hier mal bei den wichtigen Fragen, bei dem Knackpunkt der Lüge. Das wird ja auch in Ihrer Partei intensiv intern diskutiert. Herr Minister Scheuer, Sie konnten nicht beweisen, dass Sie das Parlament und den Untersuchungsausschuss nicht belogen haben. Daher fordere ich Sie nunmehr auch persönlich auf, vom Amt des Bundesverkehrsministers sofort zurückzutreten.
Die SPD ist zwar zurückhaltender im Ton, aber der Koalitionspartner verweist darauf, dass nicht alle Fragen beantwortet und alle Zweifel ausgeräumt sind. So Udo Schiefner, selbst Vorsitzender des Mautuntersuchungsausschusses.
Wurde Vergaberecht gebrochen? Wurde Haushaltsrecht gebrochen? Hat er die Unwahrheit gesagt? Und daran sollten wir arbeiten, anstatt irgendeine Show hier in einer Aktuellen Stunde abzuziehen.
Im Januar nächsten Jahres soll Andreas Scheuer noch einmal vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Derweil läuft parallel ein Schiedsverfahren zwischen den Betreiberfirmen und der Bundesregierung. Die gescheiterte Maut könnte den Steuerzahlenden über 560 Millionen Euro kosten.
Der Beitrag aus Berlin von Panayotis Gavrilis. Ein anderer Untersuchungsausschuss hat sich heute zum ersten Mal zusammengefunden, nämlich zum Thema Wirecard. Der Finanzkonzern hatte ja knapp 2 Milliarden Euro Luftbuchungen in seinen Bilanzen, also quasi erfundenes Geld. Und der Untersuchungsausschuss soll jetzt herausfinden, warum staatliche Behörden und Regierungsmitglieder da nicht aktiv geworden sind. Darüber können wir jetzt sprechen mit unserem Korrespondenten Theo Gers. Herr Gers, worum ging es da heute in der ersten Sitzung?
Es war eine sehr kurze Sitzung, eine gute halbe Stunde hat sie nur gedauert. Es ging um die Herstellung der Arbeitsfähigkeit des dritten Untersuchungsausschusses dieser Wahlperiode. Und da wurde es auch schon ein bisschen spannend, wirklich Betonung auf ein bisschen, denn auch ein Untersuchungsausschuss, Frau Schulz, braucht einen Vorsitzenden. Die AfD war turnusgemäß an der Reihe. Sie stellt die drittstärkste Fraktion im Bundestag derzeit, hatte Kai Gottschalk nominiert. Gegen den gab es aber einige Vorbehalte, bei den Grünen, bei der FDP zum Beispiel. Aber am Ende, Gottschalk wurde gewählt mit 5-4 Stimmen. Insofern kann der Ausschuss jetzt seine Arbeit aufnehmen und die neuen Mitglieder, mehr sind es ja nicht, sie wollen erkennbar Tempo machen.
Und mit Blick aufs Inhaltliche, also welche Fragen werden dann die Abgeordneten da aufwerfen?
Naja, es geht natürlich um die Mutter aller Fragen, wie konnte es passieren, dass der Skandal bei Wirecard erst im Juni aufflog, als sozusagen der Konzern pleite war. Wie konnte es passieren, dass Luftbuchungen in der Bilanz und Scheingewinne jahrelang unentdeckt blieben, dass die Wirtschaftsprüfer von EY nichts gemerkt haben, die Finanzaufsicht BaFin nicht und dass eben Anleger dadurch 13 Milliarden Euro immerhin verloren haben. Das war der letztmalige Börsenwert von Wirecard. Jetzt liegt er praktisch bei Null. Und dieses Desaster hat natürlich auch den Finanzplatz Deutschland schwer beschädigt. Also die Frage, wie konnte das passieren? Warum hat keiner was gemerkt? Warum wurde den Hinweisen, die es ja gab, nur mit gebremstem Schaum nachgegangen? Lag das an den Strukturen? Falls ja, wie müssen die geändert werden? Und dann geht es natürlich, Frau Schulz, um die politische Verantwortung. Warum hat Olaf Scholz, der Finanzminister, nicht mehr unternommen? Ihm untersteht die Finanzaufsichtsbehörde BaFin. Und ein weiterer Schauplatz ist sicherlich auch die Frage, warum hat beispielsweise Kanzlerin Merkel noch im letzten Jahr versucht, in China die Türen für Wirecard zu öffnen, obwohl da schon die Gerüchte kursierten. Und dann gibt es noch eine, wie soll ich sagen, sehr schmuddelige Ecke. Die Frage nämlich, gibt es möglicherweise Verbindungen ins Geheimdienstmilieu? Das heißt, hat zum Beispiel Wirecard Zahlungen für Söldnereinsätze in Libyen abgewickelt und haben solche Verbindungen es dann vielleicht auch dem ehemaligen Vorstandsmitglied Marsalek ermöglicht, bis jetzt unterzutauchen, denn er ist ja spurlos verschwunden.
Sie haben jetzt schon Finanzminister Scholz und Angela Merkel angesprochen. Das Spannende ist ja immer, wer dann da als Zeuge geladen wird. Weiß man das schon und könnte das zum Beispiel für Scholz unangenehm werden?
Ja, Scholz wird auf jeden Fall nochmal auftreten. Er hat ja schon mal vor dem Finanzausschuss, also auf einer Sondersitzung vor ein paar Wochen ausgesagt. Aber in der Tat, es ist eine lange Liste von Zeugen, die geladen wird. Am Anfang geht es mehr um Sachaufklärung ab Ende Oktober. Erster Zeuge beispielsweise Dan McCrum, das ist der Journalist bei der Financial Times, der die ersten Artikel über Unregelmäßigkeiten bei Wirecard veröffentlicht hatte, denen dann eben nicht richtig nachgegangen wurde. Und die Politiker, sie kommen dann frühestens im nächsten Jahr dran. Olaf Scholz, Peter Altmaier haben schon mal ausgesagt, ich sagte es, aber dann kommt auch Markus Söder wegen der Rolle Bayerns bei der Finanzaufsicht und am Schluss wohl auch die Kanzlerin Angela Merkel.
Theo Gerz war das zum Wirecard-Untersuchungsausschuss. Vielen Dank dafür. Im Grunde sind sich alle einig, der Bundestag ist zu groß und er wird wahrscheinlich weiter wachsen, wenn sich nichts ändert. Wie allerdings die Zahl der Abgeordneten begrenzt werden soll, das ist umstritten. Linke, Grüne und FDP hatten zusammen einen Vorschlag gemacht. Die Koalition hat dann einen eigenen Vorschlag vorgelegt und jetzt gerade ist der Bundestag damit beschäftigt. Gudula Geuter beobachtet das für uns. Frau Geuter, ist die Abstimmung jetzt schon durch?
Nein, die Abgeordneten stimmen namentlich ab. Das wird noch etwas dauern, aber die Debatte ist seit etwa einer Viertelstunde vorbei und danach wäre es eine große Überraschung, wenn der Gesetzentwurf nicht mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD angenommen würde.
Aber ziemlich umstritten ist der Entwurf ja schon. Ging es da jetzt sozusagen hoch her in der Sitzung?
Es ging hoch her, denn, wie Sie sagen, dieser Entwurf ist hoch umstritten und die Vertreter der Opposition haben ihn hier sehr scharf kritisiert. Vertreter beider Seiten wurden immer wieder unterbrochen durch Rufen, durch Gelächter. Es geht ja letztendlich darum, den Bundestag, wie Sie sagen, zu verkleinern oder zumindest nicht weiter anwachsen zu lassen. Und eine Rolle dabei spielen Direkt- und Überhangmandate. Die Direktmandate sind CDU, CSU und auch der SPD sehr viel wichtiger als den Oppositionsparteien. Albrecht Glaser hat das für die AfD kritisiert, hat vorgerechnet, dass hinter einem Direktmandat etwa die Hälfte, hinter einem Direktmandat der CDU etwa die Hälfte der Stimmen steht, wie hinter einem Listenmandat der FDP. Winfried Strätmanns von der Linkspartei hat der Koalition vorgeworfen, den Entwurf im Hinterzimmer ausgeklüngelt zu haben, nämlich im Koalitionsausschuss und nicht mit der Opposition gesprochen zu haben. Und Konstantin Kuhle hat kritisiert für die FDP, dass die Koalitionsparteien den Entwurf so lange verschleppt hätten, dass eine Verringerung der Wahlkreise, was am meisten bringen würde, kaum noch möglich sei. Und tatsächlich soll es diese auch erst für die übernächste Wahl geben. Vertreter aller Oppositionsparteien haben im Einklang mit Experten vorhergesagt, dass der Bundestag nicht wesentlich kleiner, vielleicht sogar noch größer wird.
Sie haben jetzt gerade die Kritik an der vor allem Union schon angesprochen. Wie haben die denn das Gesetz verteidigt?
Ganz offensiv, Philipp Amthor, CDU, hat sogar gesagt, was lange währt, wird endlich gut, was für Heiterkeit in den Rängen sorgte. Es hatte am Montag eine Anhörung von Sachverständigen im Innenausschuss des Bundestages gegeben. Die große Mehrzahl der Experten hat den Entwurf vernichtend kritisiert. Michael Frieser, CSU, hat hier von Gefälligkeitsgutachten gesprochen. Das ist sehr ungewöhnlich im Ton. Positiv gesprochen hat er und hat auch Philipp Amthor den Wert der Direktmandate verteidigt. Es gehe um den direkten Kontakt zu den Bürgern.
Und die SPD, hat die was dazu gesagt?
Ja, die hat natürlich was dazu gesagt, die trägt den Entwurf ja mit. Sie hatte eigentlich ganz andere Pläne, hat auch Vorschläge vorgelegt, sich auch deutlich mehr bemüht, mit der Opposition zusammenzukommen. Das ging nach dem, was die Union vertreten hat, nicht. Noch am Montag hatte für die Genossen Mahmut Özdemir gesagt, langfristig müsse man alle ins Boot holen. Und er hat auf eine Kommission verwiesen, die SPD durchgesetzt habe, in der grundsätzlich über auch andere Fragen des Wahlrechts wie Herabsenkung des Wahlalters, mehr Frauen und auch eben diese Fragen der Verkleinerung gesprochen wird. Heute hat er für die SPD den Entwurf ganz offensichtlich verteidigt, eben auch mit Bezug auf die Direktmandate.
Gudula Geuter zur Wahlrechtsreform, die gerade im Bundestag abgestimmt wird. Dankeschön. Gestern hat der Prozess zum Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten begonnen. Angeklagt ist ein Russe und die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er im Auftrag der russischen Führung gehandelt hat. Das macht den Prozess natürlich außenpolitisch brisant. Heute wurden erste Zeugen gehört und Sebastian Engelbrecht hat das verfolgt.
Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in Berlin im August 2019 hier nebenan im kleinen Tiergarten einen Mord begangen zu haben. Und zwar soll er einen Feind der russischen Regierung liquidiert haben.
Lisa Jani, Sprecherin des Berliner Kammergerichts, fasst die Anklage des Generalbundesanwalts zusammen. Ein Georgier tschetschenischen Ursprungs, Selimkhan Khangoshvili, war gerade auf dem Weg zum Freitagsgebet in der Moschee, als er im kleinen Tiergarten im Stadtteil Moabit erschossen wurde. Zwei Zeugen stützten heute die Darstellung, die Bundesanwalt Ronald Georg am Vortag in seiner Anklageschrift verlesen hatte. Zunächst berichtete ein 57-jähriger Zeuge, ein Berliner Landesbeamter, er habe um 11.45 Uhr im Restaurant Alverdes im kleinen Tiergarten gesessen, etwa 80 Meter vom Tatort entfernt. Er habe einen Knall gehört, sei zum Tatort geeilt und habe gesehen, wie der Täter eine 30 cm große Schusswaffe in Seelenruhe in eine Tasche gesteckt habe. Dann habe sich dieser auf ein Fahrrad gesetzt und sei gemütlich weitergefahren. Der 57-jährige Berliner erklärte weiter, er habe einen Mann tot in einer Blutlache im Park liegen gesehen, dann habe er den flüchtenden Täter aus den Augen verloren. Der andere Zeuge, ein 38-jähriger Verwaltungsbeamter, saß in demselben Restaurant und machte vor dem zweiten Strafsenat des Berliner Kammergerichts eine möglicherweise entscheidende Aussage. Er habe gesehen, wie ein Mann um den auf dem Boden liegenden herumging. Mit großer Ruhe habe jener aus einem halben Meter Entfernung einen Gegenstand auf den Kopf des Liegenden gerichtet. Dann habe man zum zweiten Mal ein Geräusch gehört. Dieses, so der Zeuge, habe er beim ersten Mal noch für das Platzen eines Fahrradreifens gehalten. Als er den zweiten Schuss hörte, sei ihm klar gewesen, dass das Geräusch aus der Pistole des Täters gekommen sein musste. Im Verhör durch Richter, Bundesanwalt, die Anwälte des Angeklagten und der Nebenklägerinnen verwickelten sich die Zeugen zum Teil in Widersprüche. Woran sie sich heute erinnerten, entsprach nicht immer ganz dem, was sie der Polizei nach der Tat zu Protokoll gegeben hatten. Dennoch wurde klar, dass der Täter offenbar nicht ortskundig war. Er tötete am helllichten Tag im eng besiedelten Stadtteil Moabit. Die mögliche Konsequenz erläuterte Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Sollte der Angeklagte tatsächlich wegen Mordes verurteilt werden, so würde ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe drohen. Das ist nicht automatisch gleichbedeutend damit, dass er nach 15 Jahren dann auf Bewährung freikommen würde.
Der Angeklagte, ein russischer Staatsbürger, dessen Identität umstritten ist, verfolgte reglos bis desinteressiert die Zeugenaussagen. Er schwieg.
Eine gemeinsame koordinierte Migrations- und Asylpolitik, das steht seit langem auf der EU-Agenda. Faktisch ist es aber so, dass einige Länder einfach niemanden aufnehmen möchten. Und an den Außengrenzen der EU in Lagern, da werden die Menschenrechte der Geflüchteten im Grunde mit Füßen getreten. Die Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt, einen Asyl- und Migrationspakt. Und heute haben erstmals die EU-Innenminister darüber beraten. Unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern ist jetzt in der Leitung. Herr Kapern, wie sieht's aus nach der Videoschalte? Ist man da schon ein bisschen aufeinander zugegangen?
Na, jedenfalls ist Horst Seehofer sehr optimistisch gewesen für seine Verhältnisse, dass dies gelingen kann, dieses Aufeinanderzugehen bis zum Jahresende, denn das ist sein Zeitplan. Seehofer war gerade zu überbordend vor Optimismus, hat gesagt, dass es sehr gute Gespräche gewesen seien und dass alle Mitgliedstaaten in einem Punkt übereingestimmt hätten, nämlich, dass es in diesem schwierigen Themenbereich tatsächlich einen Neubeginn geben muss. Der Zeitplan ist so, dass es ein Sondertreffen der EU-Innenminister im November geben wird, ein weiteres reguläres im Dezember und dann soll eigentlich mit dem Ende der deutschen Präsidentschaft eine politische Vereinbarung über einen neues EU-Asyl- und Migrationsrecht stehen und die Umsetzung in Rechtsakte, also die Formulierung der konkreten Gesetze, das würde dann im ersten Halbjahr 2021 unter der portugiesischen Präsidentschaft passieren.
Und halten Sie diesen Optimismus und den Zeitplan für realistisch?
Das ist schwer zu sagen, weil es sowohl zustimmende Stimmen zu den Vorschlägen der Kommission gibt, als auch ablehnende feststeht. Es werden sich alle gravierend bewegen müssen, wenn es zu einem Kompromiss kommen soll. Es sieht ja so aus, dieser Kompromissvorschlag der Kommission, dass die EU einerseits den Zugang für Flüchtlinge nach Europa erschweren wird, durch einen verbesserten Grenzschutz. Sie will für schnelle Abschiebungen sorgen, was die Zahl derjenigen, die tatsächlich Chancen auf Asyl haben, um 2/3 reduzieren würde, wie Horst Seehofer sagte. Für die Abwicklung der Asylverfahren des verbleibenden Drittels der Migranten, da wären nach den Plänen der Kommission nach wie vor die Ankunftsstaaten, also die Mittelmeeranrainerstaaten der Europäischen Union, zuständig. Und die haben natürlich die Befürchtung, dass es dann, wenn die Asylverfahren abgeschlossen sind, nicht zu einer wirklichen Lastenteilung innerhalb der EU kommt oder, wie Horst Seehofer es ausgedrückt hat, dass sie dann auf den Flüchtlingen sitzen bleiben. Es soll eine verpflichtende Flüchtlingsaufnahmequote geben, aus der man sich allerdings herauskaufen kann, unter anderem dadurch, dass man für Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber sorgt. Aber selbst damit, das sind die ersten Signale, sind Österreich, Ungarn, Tschechien, Polen und die Slowakei nicht einverstanden, weil diese Regelung, die Kommission da vorschlägt, vorsieht, dass, wenn die Abschiebungen nicht nach 8 Monaten abgeschlossen sind, diese Länder, die dann für die Abschiebungen verantwortlich sind, die Flüchtlinge selber übernehmen müssen, so lange, bis das geklappt hat mit den Abschiebungen. Das wollen diese Visegrad-Staaten und Österreich keinesfalls. Und nun muss man die Brücke bauen zwischen dieser Position der Visegrad-Staaten und Österreichs auf der einen Seite und den Ankunftsländern am Mittelmeer andererseits.
Peter Gepern aus Brüssel mit Informationen zur Schalte der EU-Innenminister. Dankeschön dafür. In den letzten Jahren, da gab es immer wieder Querelen um die Vergabe des Literaturnobelpreises. Da war Bob Dylan, der den Preis gar nicht persönlich entgegennehmen wollte. Dann gab es die Kontroverse um den Schriftsteller Peter Handke. In diesem Jahr ist das alles ohne Streit über die Bühne gegangen. Freuen darf sich die amerikanische Lyrikerin Louise Glick und Antje Passenheim stellt die Gewinnerin vor.
Es war eine Überraschung.
The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Glick.
Schon wieder der Preis für eine weiße Lyrikerin aus den USA, doch das aus gutem Grund.
For her unmistakable poetic voice.
Für ihre unverwechselbare poetische Stimme, die mit ihrer herben Schönheit die individuelle Existenz zu einer universellen Erfahrung macht.
Makes individual existence universal.
Poetisch, aber auch dunkel und abgrundtief ist diese Stimme. Enttäuschung, Abweisung, Verlust und Vereinsamung, das sind die Themen in Glicks Gedichten. Nur wenige sind ins Deutsche übersetzt, wie die Bände Wilde Iris oder Averno. Viele Verse tragen die Schwere, die die Lyrikerin schon in ihrem Leben empfand, verriet sie in einem Interview.
I was not a successful adolescent.
Ich war als Kind nicht erfolgreich. Die anderen Kinder fanden mich merkwürdig. Sie waren gemein zu mir.
Strange to the other children and they were nasty to me.
Schon ganz früh beginnt sie zu schreiben.
My father was fond of writing doggerel verses.
Mein Vater hatte die Angewohnheit, Knittelverse zu machen, also schrieben wir zwei Kinder auch. Unser Vater druckte das aus und illustrierte es. Meist waren es Verse.
And many times the text was in verse.
Dann habe sie begonnen, Gedichte zu lesen, in einer kleinen Sammlung ihrer Großmutter.
I remember reading Blake's Little Black Boy.
Sie habe Blake's Little Black Boy gelesen und auch das Lied aus Shakespeares Theaterstück Cymbeline, Fürchte nicht mehr Sonnenglut.
And I remember reading the song from Cymbeline, Fear no more the heat of the sun.
Da war sie erst 4 oder 5 Jahre alt, doch die Verse seien ihr ans Herz gedrungen, sagt die heute 77-Jährige.
I heard those poems, the cry from the heart.
Ich hörte diese Gedichte, ich hörte den Schrei des Herzens in meinem Ohr. Ich dachte, zu diesen Menschen spreche ich. Und deshalb ist mein Leben so eine Katastrophe.
This is why my everyday life is such a catastrophe.
Ein Journalist in ihrer Heimat bezeichnete Louise Glick als Poetin einer gefallenen Welt. Oft kreist sie um Frauenthemen, um Beziehungen. Doch Glicks Thema ist auch die Auseinandersetzung des Menschen mit den Unwägbarkeiten der Natur. Ein aktuelles Thema. Die geborene New Yorkerin wuchs auf der vorgelagerten Halbinsel Long Island auf. Für ihre Lyrik erhielt Glick unter vielen Auszeichnungen auch den renommierten Pulitzerpreis. Sie gehört zu den Poet Laureates, den lorbeergekrönten Dichterinnen der USA. Glick ist zurzeit Residenzkünstlerin an der Yale-Universität. Doch eigentlich, verriet die Lyrikerin, zieht sie Bücher den Menschen vor.
Der Beitrag von Antje Passenheim. Noch der Hinweis auf unsere Kommentare ab 19.05 Uhr. Da geht es dann auch noch einmal um die Corona-Lage. Und es geht um das TV-Duell zwischen Mike Pence und Kamala Harris, das gestern Nacht stattgefunden hat. Gerade haben wir ja auch noch mal gehört in den Nachrichten, das nächste Duell zwischen Trump und Biden, das sollte eigentlich digital stattfinden wegen der Corona-Infektion von Donald Trump. Jetzt gibt es aber die Meldung, dass Trump diese Verlegung ins Digitale ablehnt und boykottieren will. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Josephine Schulz. Tschüss und danke fürs Zuhören.